Heute zu Gast im Podcast ist der Bernd, Founder von NetWays.
Haben zum Beispiel darauf verzichtet, Montag Geschäft beim Kunden zu machen und haben Montag war immer unser Bürotag. Da arbeiten wir nicht beim Kunden, sondern den haben wir genutzt, damit sich die Leute vorbereiten können, damit man sich austauschen kann und damit einfach Zeit im Meeting bleibt. Und das natürlich auf der anderen Seite so einen Nebeneffekt hat, dass es auch schützt, dass die Leute halt auch kaputt gehen und verbrennen über die Zeit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digital Growth, produziert von uns Digital Umsetzen. Und heute habe ich NetWays mitgebracht. Der Bernd, der Gründer, erklärt uns, was NetWays tatsächlich ist und wie er NetWays aufgebaut hat. NetWays ist ein Open-Source-Unternehmen mit Sitz in Nürnberg und die beschäftigen sich mit allerlei Open-Source-Produkten. Bekannte darunter sind zum Beispiel Elastic oder vielleicht GitLab, sagt euch was, oder vielleicht Puppet, OpenStack, Kubernetes und so weiter und so fort. Und der Bernd erläutert uns praktisch, wie er sein Unternehmen aufgebaut hat, in was für eine Rolle Smoke-Testing zum Beispiel dabei gespielt hat und auf welche sonstige Qualitäten es wirklich ankommt, um ein so riesiges Unternehmen mittlerweile aufbauen zu können. Es war eine sehr entspannte Runde, wir haben uns über diverse Themen ausgetauscht und deshalb freue ich mich auf die Episode und sag mal bis gleich.
Ja, hallo und herzlich willkommen, Bernd. Freut mich riesig, dass du heute hier bist. Ich habe heute den Bernd mitgebracht von NetWays. Ich würde einfach sagen, stell dich doch einfach kurz vor und stell einfach bitte auch dein Unternehmen direkt gleich vor.
Hi, freut mich riesig, dass wir zusammengekommen sind heute. Mein Name ist Bernd Erck, werde 45 heuer erschreckenderweise und bin einer der Geschäftsführer der NetWays-Gruppe, die sich mit Open Source im Rechenzentrum im Großen und Ganzen auseinandersetzt.
Was kann man sich denn so genau darunter vorstellen? Ihr bietet ja eine ganze Range an Serviceleistung tatsächlich an. Vielleicht kannst du uns da so einen groben Überblick geben.
Gerne. Also das Unternehmen ist in IT-Maßstäben schon sehr alt, wurde 1995 als Einzelunternehmen gegründet. Man hat sich damals klassisch um Dienstleistung gekümmert beim Kunden und wir sind dann sehr früh um die 2000er rum in das Thema Linux und Open Source reingegangen und waren da primär als Dienstleistungsunternehmen tätig. Und um unsere Produkte rum, die Dienstleistung, die wir gemacht haben, sind dann über die Jahre ganz viele andere Facetten an Produkten entstanden. Aber der Schwerpunkt ist eigentlich nach wie vor geblieben, Enterprise-IT zu machen in einem klassischen Rechenzentrumsumfeld. Da sind wir eigentlich heutzutage zu Hause. Das heißt, wir haben uns klar abgegrenzt von machen kein Desktop-Environment oder diese Geschichten, sondern fokussieren uns auf IT, die im Rechenzentrum benötigt wird.
Wir hatten ja eingangs diskutiert, jetzt vor dem Podcast tatsächlich, was könnte ein cooles Thema sein heute? Und was ich mega spannend bei euch fand, ist, dass ihr so viele verschiedene Leistungen anbietet und dass ihr wahrscheinlich in der Vergangenheit oftmals diese Diskussion hattet, diese vor allem strategische Diskussion, was ist die nächste Serviceleistung, um die wir unser Portfolio erweitern können und wie schaffen wir es tatsächlich, so wie du es auch tatsächlich sehr gut formuliert hast, trotzdem scharf genug zu bleiben, ohne wirklich, ich sag mal, den Fokus vielleicht zu verlieren und so ein Bauchladen, hast du glaube ich gesagt, für alles zu werden, ja. Also das ist so praktisch, worauf ihr euch heute freuen könnt. Das werden wir heute mal diskutieren. Vielleicht reisen wir dazu tatsächlich nochmal kurz in die Vergangenheit und nochmal zu dem Thema, was du gerade angesprochen hast. Die erste Serviceleistung. Wie hast du dich, also warum hast du dich exakt für diese Serviceleistung entschieden? Was waren damals, vielleicht kannst du dich ja noch daran erinnern, auch wenn es ein bisschen was her ist, die Punkte, die dich dazu bewegt haben, letztlich diese Leistung dann anzubieten?
Also ganz am Anfang, wie das Unternehmen als Einzelunternehmen erstmal gegründet war, da war ich noch nicht an Bord, muss ich sagen. Also ich bin jetzt seit über 12 Jahren Geschäftsführer in der Gruppe. Aber wie das so ein bisschen angefangen hat, sagen wir auch richtig groß zu werden, wo wir mit Kunden, die damals ein bisschen vielleicht über unserer Schlagkraft klagen, also wo wir wirklich mit Großkonzernen zu tun bekommen haben, das war eigentlich so das Monitoring-Umfeld, wo wir damals und immer noch sehr, sehr aktiv waren. Themenkomplex war vom Prinzip Infrastrukturüberwachung, funktioniert eure Infrastruktur? Damals haben wir eigentlich begonnen als damals kleines Unternehmen mit 7, 8 Leuten, mit Konzernen, mit Bundesämtern zu arbeiten. Das war für ein Unternehmen, was sehr klein ist, eher schwierig, weil kannst du deinen Cashflow aufrechterhalten, zahlen die terminlich und so weiter. Also frisst dich nicht ein Kunde komplett auf. Also alles, was sich auch ein kleiner Unternehmer stellt, du freust dich, einen großen Kunden zu haben, aber du willst natürlich auch sicherstellen, dass du auch neue Kunden dazu gewinnen kannst. Und dann hat sich das Portfolio eben so entwickelt, dass man dann immer beim Kunden, gerade in dem Dienstleistungsgeschäft, fällt dann immer auf, ich brauche nur irgendwas dazu. Und daraus haben sich viele andere Produkte umgeben, hängt aber natürlich auch immer zusammen, dass das klassische Dienstleistungsgeschäft immer sehr von der Personalkompetenz abhängt, von der Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die das ganze Thema betreibt, die vielleicht dann entsprechend ihr oder sein eigenes Knowledge auch mit einbringt, und so formt sich dann so ein Dienstleistungsportfolio drumherum. Und dann wächst es quasi so organisch ein bisschen raus, und die Kunst ist dann eher sozusagen, naja, das ist schön, dass Person XY das kann, aber können wir als Firma das auch leisten? Also dass das Individualkenntnis dann auch Firmenkenntnis bleibt und wird, das ist dann schon immer eher anspruchsvoll.
Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Wir selber als intern, wir bezeichnen uns als Growth Hacker, und Growth Hacker bezeichnen wir als jemanden, der es versteht, Marketing mit Produkten, Psychologie und mit IT zu verknüpfen. Das heißt, es sind Leute, die auch unter anderem wenigstens mal Basic Knowledge haben, was Coden zum Beispiel angeht, ne? Oder die mal vielleicht skripten können und dann die aber trotzdem auch irgendwie Marketing betreiben können. Und da haben wir auch eben diese Thematik, dass jeder Mitarbeiter tatsächlich so ein Grundverständnis für alles mitbringt, aber jeder hat irgendwo seine Spezialisierung. Das heißt, wenn er aber irgendwo bei einem Kunden arbeitet, werden jedes Mal neue Sachen irgendwie gepusht. Und da geht es, da haben wir für uns dann irgendwann mal so festgestellt, okay, wir brauchen unbedingt eine Online-Akademie, wo einer oder anderen so abholt praktisch, um auch die Serviceleistung letztlich langfristig irgendwie standardisieren zu können. Habt ihr sowas auch irgendwie gemacht, weil du das gerade so angesprochen hast?
Also das ist, wenn ich ehrlich bin, das ist so eine unternehmerische Herausforderung, da bist du gefühlt irgendwie nie gut genug, weil du immer das Gefühl hast, das müsste man noch besser machen und das müsste man noch besser austauschen. Wir haben immer wieder verschiedene Ansätze auch probiert und machen das auch in den jetzt heute auch eigenen Bereichen, die sich dann dazu abgrenzen. Aber es ist schon so, dass ein Großteil unserer Projekte hat auch immer stattgefunden, dass es eine Person das Projekt gemacht hat. Und desto länger das Projekt ist, obwohl wir in der Regel eher so in Wochen und nicht in Monat-Jahresbereichen denken, dann läuft natürlich jede Person auch einzeln mit seinem Wissen ein bisschen in eine andere Richtung. Und dann, was wir eigentlich ganz früh gemacht haben, wir haben zum Beispiel darauf verzichtet, Montag Geschäft beim Kunden zu machen, und Montag war immer unser Bürotag. Da arbeiten wir nicht beim Kunden, sondern den haben wir genutzt, damit sich die Leute vorbereiten können, damit man sich austauschen kann und damit einfach Zeit im Meeting bleibt. Und das natürlich auf der anderen Seite so einen Nebeneffekt hat, dass es auch schützt, dass die Leute halt auch kaputt gehen und verbrennen über die Zeit. Weil jeder, der klassisch Dienstleistung macht, wenn du das 5 Tage die Woche machst und du willst das vielleicht mit einem anderen Leben vereinbaren und musst dann aber Sonntag schon im Zug, um irgendeine Stadt zu fahren, hat sich auch mit Corona sehr stark geändert, aber zuvor waren wir sehr stark beim Kunden, dann macht dich das Servicegeschäft auch einfach echt extrem müde und ist anspruchsvoll. Und deswegen war uns immer wichtig, auch den Montag zu haben im Büro. Dann mussten die Leute, Sonntag muss ich nie weg, ich habe Sonntagabend daheim und muss dann vielleicht Montagabend oder in der Regel Dienstag früh zum Kunden aufbrechen. Und der Montag hat uns sehr geholfen, trotz des Individualprojektgeschäfts ein gemeinsames Wissen und ein Verständnis auch zu haben, wie wir beim Kunden arbeiten.
Da habe ich direkt schon was gelernt für mich. Weil wir sind natürlich auch im Projektgeschäft, und dann merkt man das tatsächlich, dass wenn man das 5 Tage die Woche betreibt, dass man sich nicht immer so auch mal distanzieren kann von dem Ganzen und einfach mal alles überblicken kann. Aber das ist dann tatsächlich so eine Möglichkeit, die ihr für euch gefunden habt, um das einfach mal das Ganze zu überblicken, was da eigentlich gerade passiert, und dass man sich dann, wie gesagt, dann Full Power auf die nächsten 4 Tage dann konzentrieren kann.
Und du hast, denke ich, auch eine gute Arbeitsvorbereitung. Du kannst dem Kunden auch gerecht werden. Du kannst dir, je nachdem, in welchem Umfeld du arbeitest in der Dienstleistung, du weißt ja auch nicht immer alles schon, was der Kunde braucht. Der Kunde schreibt dir am Montag noch eine E-Mail und sagt, genau will ich am Dienstag das machen. Der Vertrieb hat es vielleicht vorqualifiziert, aber dann stellst du kurzfristig im Gespräch mit dem Kunden, weil du sagst, wie arbeiten wir, wo soll ich hinfahren, wo soll ich mich anmelden? Dann kommt der Kunde noch um die Ecke und hat auch was, wo du dich vielleicht auch am Montag auch gut vorbereiten willst. Und es nimmt dir dann auch so den Druck und du kannst da ein bisschen entspannter hin. Ich meine, klar auch, als Unternehmer sagst du natürlich, naja, da verliere ich potenziell natürlich 20% von dem Umsatz, wenn ich an dem Montag nichts fakturieren kann. Das ist natürlich, ist auch ein Gesichtspunkt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass du den langfristig dann natürlich auch bezahlst, weil du eine höhere Rotation in den Leuten hast. Die Leute, die früher aus dem Servicegeschäft auch raus wollen, weil sie sagen, das möchte ich nicht mehr machen. Und das ist uns eigentlich über die Jahre schon gelungen, dass viele Leute auch sehr lang, über jetzt Jahrzehnte in dem Servicegeschäft bleiben. Zugegeben, in den letzten 2 Jahren hat sich es nochmal massiv verändert, da wir so gut wie gar nicht mehr zum Kunden fahren. Aber einfach, es war immer wieder eine Möglichkeit da, sich auch mal ein bisschen mal auszuruhen, in Ruhe Projekt nachzubearbeiten und das nicht nur immer am Wochenende zu haben. Und dann muss man Samstag quasi noch einkaufen, weil man die ganze Woche nicht daheim ist. Also das ist, ja, das war uns immer wichtig. Und ich gebe auch zu, es gab den einen oder anderen Moment, wo man gesagt hat, Mensch, wenn wir den Montag mal auflösen könnten, dann könnten wir hier doch noch umsatzmäßig, und wir haben 10 Projekte, die wir gern machen würden, aber wir können nicht. Aber ich bin froh, dass wir es nie gemacht haben. Und die Leute hätten es uns vielleicht auch nicht verziehen, muss man auch dazu sagen.
Das ist echt ein spannender Input. Wir haben gerade darüber gesprochen, also wie ihr mit der Monitoring-Lösung angefangen habt und dann am Kunden dann auch gesehen habt, was gibt es tatsächlich für interessante weitere Themenbereiche, die man angehen könnte. Dann hat man das als Individualprojekt, vielleicht bei einem Kunden. Was findet denn danach statt, wenn man sich dann überlegt, hey, ich roll das aber jetzt breit mal aus und biete das auch anderen Kunden an? Was für Prozesse finden dort statt? Man muss das ja auch irgendwie rechtfertigen mit vielleicht einer Erwartungshaltung, was an Revenue bei rumspringen kann, was aber dann auch wieder für einen Ressourcenaufwand da gegenübersteht. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen erleuchten.
Ja, ich meine, das, also zugegeben ist es natürlich immer ein bisschen abweichend. Wir sind, die, würde ich mal sagen, so das erste Thema Monitoring. Ich würde sagen, da sind wir so eher unternehmerisch ein bisschen reingestolpert. Das hat sich irgendwann so ergeben, dass ein Kunde gesagt hat, wie kann ich das machen? Und dann haben wir ihm ein Tool vorgeschlagen und damit ging das dann einher. Und dann hat man das vom Prinzip natürlich weiterentwickelt, hat angefangen, das auf seine Website zu stellen und auch sein Portfolio darzustellen. Und da wir schon ganz früh das Thema Open Source für uns als Unternehmen auch erkannt haben, dass wir das machen wollen und dass wir das Konzept von Open Source und freier Software spannend finden, ergibt sich in dem speziellen Feld nochmal so ein Themenkomplex mit, nämlich eben diese Community-Arbeit, andere, die da in den Themenkomplexen arbeiten. Und dann hast du einen sehr spannenden Effekt, dass da eigentlich der Austausch sehr gewünscht ist. Also die Leute tauschen sich gerne aus und erzählen auch gerne über ihre Probleme, über ihre Fallstricke, die sie zu lösen hatten, was sie gelernt haben. Und das haben wir eigentlich auch früh für uns genutzt, haben uns versucht, mit der Community zu verbinden. Und gleichzeitig sind aber auch Dinge entstanden, wie eine jetzt mittlerweile über Jahre schon eigene Event-Tochter, die wir haben, die eigene Veranstaltungen macht, die aus der Idee entstanden sind, dass man sich doch irgendwie treffen muss in einem Hotel, dass jemand Vorträge hält. Natürlich an sich von der Idee keine Revolution, weil, naja, Konferenzen gibt es schon ein bisschen. Aber für uns als Unternehmen einfach spannend, damals zu sagen, warum kümmern wir uns nicht darum, dass sich andere treffen können, aber auch vielleicht dann nochmal auf einem professionelleren Level als ein reines Community-Treffen. Und es ist ein ganz wichtiger Baustein auch unternehmerisch geworden, was das Thema auch Marketing und Brand angeht, damit man uns als Unternehmensgruppe einfach auch wahrnimmt. Und andere Produkte kommen dazu, weil man sie sieht, weil man auf Konferenzen geht. Wir sind immer viel unterwegs gewesen, auch auf Konferenzen gegangen, um Input zu bekommen, was gibt's Neues. Und dann einfach auch mal Sachen probieren. Wir haben auch mal Sachen auf die Website gestellt und geguckt, interessiert sich da überhaupt jemand dafür? Also kommt irgendjemand und sagt, es interessiert mich auch, um dann einfach zu wissen, wie gehen wir genau mit dem Thema um? Also so ein bisschen auch einfach mal machen, ausprobieren, versuchen, interessiert sich jemand, passt in unser Portfolio, und wenn es nicht passt, gepasst hat, haben wir es einfach wieder runtergenommen. Also wir haben durchaus vieles auch probiert, was oft auch nicht funktioniert hat, keine Frage.
3 sehr interessante, verschiedene Punkte tatsächlich, wo du jetzt das Thema auch Kundenacquisition unter anderem auch, ich sag mal, anschneidest. Also das Erste tatsächlich, du hast den Markt verstanden, in dem du dich bewegst, das heißt Open Source, das heißt Menschen tauschen sich aus, und das habt ihr für euch so genutzt, dass ihr praktisch dieses ganze Feedback, was da jetzt auch vom Markt kommt, praktisch verarbeitet in: Was ist potenziell als Leistung auch interessant für diesen Markt, wenn ich das richtig verstanden habe?
Absolut, ja.
Okay.
Smart. Und das hat, finde ich halt, das hat unglaublich viele spannende Facetten, weil in der Industrie, ich würde grundsätzlich sagen, dass die IT-Industrie auch eine Industrie ist, wo grundlegendes Verständnis für diesen Austausch auch da ist und das auch gewollt ist. Also das ist in anderen Schlüsselindustrien nicht immer so der Fall, weil da kommt man oft noch aus der alten Denke, wir sagen bloß nicht so viel und so weiter. Und das ist in der IT eigentlich immer offen gewesen und in der Open-Source-Szene natürlich umso mehr, weil der Austausch, weil teilweise wirklich Leute auch an Projekten gemeinsam arbeiten und die nach vorne bringen wollen. Und das ist ganz, ganz wichtig für uns auch als Unternehmen nach wie vor, da wir immer noch auf der Basis arbeiten, dass Kunden zu uns kommen. Das heißt, wir setzen natürlich auf Web, wir machen soziale Medien, wir gehen viel auf Konferenzen, versuchen da auch Vorträge zu halten, um unseren Namen da ins Spiel zu bringen und sagen, wir haben hier Kompetenz. Wir persönlich haben aber als Unternehmen keine Kompetenz, Cold-Akquise in irgendeiner Form oder sowas zu betreiben. Da haben wir die Vertriebsmannschaft nicht dafür. Selbstverständlich haben wir den Vertrieb, aber unser Vertrieb ist sehr technisch. Das heißt, wir reagieren eher darauf, dass ein Kunde zu uns kommt und sagt, ich möchte was haben. Und dadurch funktioniert der Ansatz eben zu sagen, wir müssen aber dann technisch gut sein, wir müssen bekannt sein, wir müssen im Markt auch ein Gesicht haben, dass jemand sagt, Mensch, ich möchte mein Kubernetes hosten oder ich möchte mein Monitoring machen oder ich möchte meine Logfiles verwalten, da stoße ich auf NetWays und dann rufe ich die an, schreibe ihnen eine E-Mail und von da aus geht's weiter. Auch da, das war schon immer so ein bisschen unsere Strategie, dass der Kunde zu uns kommt. In der Hoffnung und Gott sei Dank funktioniert das eigentlich auch nach vielen Jahren immer noch ganz gut.
Ja, das ist eine schöne Situation. Ich sag mal, wenn man mehr Inbound hat als Outbound oder vielleicht auch gar kein Outbound, ne? Das zweite sehr interessante, was du auch angesprochen hast und das zum Thema auch Gesicht zeigen, ist dann eine Konferenz auch aufbauen. Das habe ich letztens gemerkt, da war ich auch als Speaker auf einem Event, wo ich dann halt über Growth Hacking etc. gesprochen habe und da habe ich auch gemerkt, was für einen Impact das haben kann, weil wenn man das einfach nur über vielleicht Ad-Kanäle machen, also macht, wo man, weiß nicht, das Unternehmen auf LinkedIn oder weiß nicht wo präsentiert, ist was ganz anderes, als wenn man auf einer Konferenz tatsächlich einfach zu einem gewissen Thema vielleicht auch mal spricht, weil man ein ganz anderes Vertrauen auch aufbaut und man repräsentiert auch irgendwie die eigene Marke mit dem eigenen Gesicht. Ist das so auch eine Erfahrung, die du gemacht hast?
Ja, würde ich absolut so sehen. Also ich habe all die Jahre war ich ganz viel wirklich auch auf der Welt unterwegs, abgesehen davon, dass ich auch das immer sehr schätze, mit anderen Kulturkreisen zu tun zu haben. Also ich habe da menschlich sehr viel auch für mich gelernt und würde ich sagen, habe mich da schon auch weiterentwickelt, mal abseits der Technik. Kommt aber genau dieser Gesichtspunkt, den du auch ansprichst. Du lernst viel über dich selbst, du lernst viel, wie andere funktionieren, wie andere Märkte auch funktionieren. Du merkst, wie ein Geschäft, selbst in einer, jetzt mal rein, wenn man die westliche Welt jetzt so sieht, dass es ganz anders ist, in Amerika Geschäft zu machen, als es jetzt vielleicht in Deutschland ist oder sagen wir in Dach funktioniert. Also die unterschiedlichen Kulturen damit umzugehen. Und du bist natürlich ganz anders auch wahrgenommen, wenn du als Person wo stehst. Ich meine, wir haben jetzt ja alle eine Durststrecke im persönlichen Treffen in den letzten Jahren gehabt. Und also ich persönlich, ich finde das Schönste an der Konferenz ist eigentlich das auch, was abseits der Bühne stattfindet. Also Hallway Track, wenn man jemanden zusammensteht, sich austauscht und sagt, weil wir haben ja auch alle immer den gleichen Kummer, jeder versucht Leute zu kriegen, wie kann er sein Wachstum machen, wie strukturiert er sich. Also die Probleme sind ja fast branchenübergreifend irgendwie dann doch ähnlich. Ja. Und da geht's dann eigentlich wirklich rein, wenn du mit jemandem zusammensitzt beim Essen und du tauschst dich aus, weil dessen Austausch ist, der digital irgendwie nicht stattfindet. Also der findet Gesicht zu Gesicht statt. Du nimmst dann anderen auch wahr und siehst ihn und als Mensch. Und das finde ich, das ist so das Wertvollste, was an diesem Konferenzsein dann auch bleibt. Und wenn ich jetzt das auf die eigenen Konferenzen projiziere, dann ist es ja so, dass es natürlich eine en masse an Konferenzen gibt. Also auch da, wenn du heute sagst, da mache ich eine Konferenz, muss man auch seine Nische finden. Aber es gibt ja ganz viele Themen, wo es Riesen-Communities gibt, aber eben keine Konferenz dazu. Also eben kein Marktplatz, wo man sich treffen kann und die Leute dann auch sehr, sehr froh drüber sind. Und gerade bei den Konferenzen, die wir organisieren, über all die Jahre, da gibt's ganz viele Leute, die kommen, damit sie all die Leute wiedersehen, die sie sonst alle Jahre sehen. Also da geht's eher um das Persönliche, man trifft sich wieder, da sind Freundschaften entstanden. Und die Technik ist auch spannend und die Themen sind spannend. Aber ich kann mir heute auch fast alles bei YouTube anschauen. Also das ist so, das Menschliche, das glaube ich, geht auch nicht außer Mode. Wird vielleicht anders, aber das bleibt.
Ja, das kann ich so unterschreiben. Also ich war letzte Woche noch in New York auf einer Konferenz und fast die wertvollsten Kontakte oder viele der wertvollsten Kontakte, die ich gemacht habe, die habe ich tatsächlich in während des Essens gemacht. Also dann sitzt irgendeiner gegenüber oder dann kam irgendeiner ganz eifrig vorbei, hey, kann ich mich zusetzen? Und dann lernt man sehr, sehr interessante Leute tatsächlich kennen. Also kann ich absolut unterschreiben. Die menschliche Komponente ist extrem wichtig. Wir machen deswegen zum Beispiel diesen Podcast, weil, das habe ich ja vorher jetzt auch schon gesagt, ich meine, viele versuchen irgendwie deren Netzwerk dann auf LinkedIn zu erweitern und dann eine Freundschaftsanfrage irgendwie zu schicken. Und dann ist es sehr, sehr platt, ganz ehrlich gesagt, weil dann schreibst du ja, hi, super. Und dann denkt der andere sich schon direkt, okay, wann kommt der Pitch, so gefühlt, ne? Ja. Wir machen es halt über einen Podcast, wo wir dann einfach mal auch Menschen mal kennenlernen. Auch wenn sie vielleicht wo ganz anders in Deutschland sitzen oder so. Und da hat man aber trotzdem die Möglichkeit, sich auszutauschen, wenn es auch digital ist. Und dadurch hatten wir tatsächlich heute schon die Möglichkeit, wir werden sehr oft eingeladen auf andere Konferenzen und dann lernen wir die Leute auch den Podcast dann auch persönlich kennen. Das ist umso schöner.
Ja, das kann sich ja gerne bei uns in Zukunft auch mal ergeben. Ja, also ich meine, allein die Tatsache, dass man sich auch Zeit füreinander nimmt. Na, jetzt haben wir den Podcast, wir einfach auch mal eine halbe Stunde sich auszutauschen. Wir sind es ja gar nicht mehr gewohnt. Ja? Also Generation TikTok, da ist ja schon ein YouTube-Video mit 5 Minuten, ist ja eigentlich schon zu lang. Ja. Also wir sind ja kurzen, schnellen Impulskonsum gewohnt. Das heißt, sich auch mal so treiben zu lassen, also auch mit jemandem eine halbe Stunde zu sprechen, zu essen, zu sitzen, das entschleunigt ja schon ungemein, weil ansonsten prasselt es ja eigentlich permanent auf einen ein.
Absolut. Das Dritte, was du so angesprochen hast, was sehr, sehr interessant war, war Smoke-Testing. Oder wir nennen Smoke-Testing. Einfach mal Sachen auf die Website packen und schauen, was dabei rumkommt. Wenn ich jetzt Sachen auf die Website packe, wie definiere ich das tatsächlich? Wann ist es ein Erfolg? Wann ist es kein Erfolg? Ich kann natürlich sagen, ja, okay, ich packe es einfach mal drauf und schaue, was passiert. Aber vielleicht ist es schöner, wenn man sich, wenn wir das machen, dann setzen wir uns, auch wenn es auch aus der Luft gegriffen ist, versuchen wir ein klares Ziel zu formulieren. Vielleicht, okay, wir möchten, wir geben dem Ganzen einen Monat Zeit oder wir geben dem vielleicht 2 Monate Zeit, das ist ein klarer Zeitrahmen. Und dann sagen wir aber auch, in diesen 2 Monaten erhoffen wir uns, dass von 100 vielleicht Website-Besuchern 2 Leute aufklicken. Also eine 2%ige Conversion Rate oder irgendwie so ein Kram. Das ist jetzt aus der Luft gegriffen gerade, aber so versuchen wir ungefähr so ein Experiment zu formulieren. Macht ihr das ähnlich oder was passiert da bei euch intern?
Also es ist ähnlich, wobei ich sagen muss, eine Schwäche meinerseits ist dieses Aufgeben und eine Idee dann wieder auch an den Nagel zu hängen, das fällt mir schon schwer. Also dann auch einfach zu sagen, gut, wie du sagst, ne, hier 2 Monate, 2% Conversion und wenn wir dann nur bei 1,99% Conversion sind, dann schmeißen wir das wieder aus dem Fenster. Da tue ich mich immer hart, weil ich mir immer denke, naja, und jetzt schauen wir halt nochmal und probieren wir nochmal. Das dauert vielleicht manchmal. In der Sache waren es bei uns in der Regel eher Produkte, wo wir gesagt haben, wir wollen ein neues Produkt probieren, ob das für unsere Kunden funktioniert. Haben das auf die Website genommen, haben versucht, das Produkt zu definieren, damit der potenzielle Kunde oder erstmal der Website-Besucher das verstehen kann. Und haben dann einfach versucht herauszufinden, gibt es da Interesse? Also gibt es einen Inbound und schreibt mal jemand an uns, an den Vertrieb und sagt, können die mich dazu beraten? Oder hat jemand Interesse an der Schulung? Und dann sind es aber auch schon Dinge passiert, dass wir Sachen über ein Jahr laufen haben lassen, ohne jetzt einen großen Kostenaufwand. Also da war jetzt nicht gleich auch eine Marketingkampagne, sondern erstmal, wir haben es einfach nur auf der Website. Es war einfach nur da, sage ich mal, was natürlich auch nicht reicht für, das soll jetzt richtig rund gehen. Und dann waren wir an einem Punkt, wo ich sagte, wir stellen das wieder ein. Und dann auf einmal kam eine Anfrage und sagte, ich würde gern 20 Leute bei euch schulen zu dem Thema. Und dann ist eigentlich das Gegenteil passiert. Um Gottes Willen, Kunde droht mit Auftrag. Wer soll das denn noch machen? Weil jetzt wissen wir gar nicht, wie es funktioniert. Weil so richtig Erfahrung haben wir ja gar nicht. Wir haben es ja erstmal auf die Website gestellt. Das ist uns durchaus schon auch passiert. Also, dass wir dann eher ein bisschen überfordert waren. Die letzten Jahre sind wir da besser geworden, würde ich sagen, in dem Sinn, dass wir auch sagen, einfach abkündigen. Wenn es nicht funktioniert, wenn eine Schulung nicht mehr funktioniert, dann beobachte es, dann nehmen wir das offline. Und wir sind natürlich auch marketingmäßig da besser geworden. Also wir haben früher ja überhaupt nicht die Marketing-Schlagkraft gehabt, um das vernünftig zu bewerben. und dann aber auch in der zweiten Instanz vernünftig zu bemessen, weil das eine ist ja 1.000 Euro rauszuschmeißen für irgendeine Online-Werbung, aber dann auch richtig in die Analyse zu gehen, woran hat es denn jetzt gescheitert? Weil die 1.000 Euro sind weg, aber verkauft habe ich trotzdem nichts. Ja, das ist halt aufwendig. Und da sind wir in den letzten Jahren erst überhaupt in die Position gekommen, dass wir die Kompetenz dafür entwickelt haben.
Sehr, sehr, sehr spannend. Ja, das ist, also mit dem Smoke-Testing, das ist so eine Wissenschaft für sich. Wann zieht man so die Linie? Wir sagen dann zum Beispiel, okay, wenn wir das Beispiel von gerade mal annehmen mit den 2%, wenn es jetzt 1,5% sind, dann ist es für mich immer noch gut. Wenn es 1% sind, ist es immer noch gut. Wenn es 0,5% sind, dann würde ich anfangen zu überlegen, okay, gibt es die Möglichkeit, diese 0,5% irgendwie zu erhöhen? Ja. Und wenn es dann halt irgendwie gar nichts ist, dann ja.
Ja,
das vielleicht, weiß nicht, nochmal, ich sag mal, auf Wiedervorlage legen in 2-3 Monaten oder das nochmal testen in der Zukunft oder einfach verwerfen.
Aber kennst du auch diese Situation, dass du dir irgendwas denkst, was in dein Unternehmen passt und du kannst auf Gedeih und Verderb nicht verstehen, warum nicht alle anderen das verstehen, warum das so eine gute Idee ist?
Ja.
Ihr müsst doch dieses Potenzial erkennen, ihr müsst doch sehen, wozu ihr das braucht, und du guckst in der Gesicht mit lauter Fragezeichen und sagst, keine Ahnung, für was ich das verwenden soll, und du denkst immer, dass bei dem Gegenüber der Knoten platzt, und du denkst, da muss man doch Geld drucken, wir werden uns bald vor lauter Aufträgen nicht mehr retten, aber irgendwie bist du der Einzige auf diesem Boot, weil alle anderen raffen es nicht oder du raffst es nicht.
Das habe ich echt sehr oft, wo ich dann auch zum Beispiel mal, weil das Ding ist, wie wir halt arbeiten, ist zum Beispiel jetzt mal Facebook oder Google oder so, das ist alles greifbar. Jeder versteht, wenn ich jemandem sage, Google Ads, der weiß, was damit gemeint ist und was der Outcome davon ist, was letztlich dann im Internet sein wird. Wenn ich aber sage, wie wir organische Kanäle aufbauen, dann haben wir letztens einen Kunden gehabt, mega traditioneller Bereich, Gastro, und dann habe ich den kompletten digitalen Funnel da aufgetischt und gesagt, dieser Funnel, der basiert einfach nur auf Psychologie, und es hat nichts mit fancy Technologie oder sowas zu tun, das ist einfach nur die Psyche, die wir anspielen, der Menschen. Und das war eine Diskussion, das kannst du dir nicht vorstellen. Die wollten es verwerfen, und da musst du dich aber auch gegen wehren. Manchmal. Manchmal muss einfach deinem unternehmerischen Gefühl auch mal folgen. Man muss sich einfach wehren. Und Ergebnis war, dass wir innerhalb von 3 Wochen 100 Gastros akquiriert haben, wo die dann so geschaut haben, okay, wie habt ihr das jetzt gemacht? So, wie hat das funktioniert? Ja. Also das hat man oft, aber manchmal hat man das auch, dass man sagt, nee, das funktioniert, und dann geht's in die Hose. Ne?
Das ist klar.
Daraus lernen.
Aber ich glaube, da bist du zum Beispiel auch jetzt allein, wenn wir uns jetzt hier unterhalten, oder nochmal kurz zurück zu einer Konferenz, wenn du selber auch an deine Idee glaubst und das auch kannst, das auch dann so rüberzubringen, wie jetzt hier im Gespräch oder wenn man Leute sieht, ist auch 1.000-mal einfacher, als wenn du irgendwie so ein LinkedIn-Ding, ne, und sagst, ich habe hier irgendein Produkt, das möchte ich dir vorstellen, weil das sind wir eigentlich alle satt von. Also das können wir eigentlich alle nicht hören.
Ja.
Und wenn dich jemand menschlich überzeugt, weil du ihm abnimmst, dass er selber an das glaubt, dann hat er ja schon so viel Vorschuss bei dir und so viel Vertrauensbonus, dass du sagst, ich glaube das dem, dass der das hinkriegt. Und da brauchst du keine Broschüre und keinen Elevator-Pitch und alles andere gar nicht sehen, weil dann klickt es mit dem Menschen eigentlich. Und dann hast du da auch viel mehr Lust, was mit dem zu machen.
Ja, nee, das kann ich nur unterschreiben. Das, zum Beispiel der Podcast selber, der war auch mal ein Experiment vor 2 Jahren, wo wir auch gesagt haben, ja, hey, wir machen so viel Google-Ads, wir machen so Facebook-Ads, aber das, was wir machen, ist einfach kompliziert. Wir können nicht sagen, hey, wir verkaufen Google-Ads, sondern verkaufen immer Custom-Lösungen. Custom-Lösungen sind schwer über Ads zu verkaufen. Und dann haben wir angefangen mit dem Podcast, und dann haben wir gesehen, oh, es kommt ziemlich viel Geschäft über den Podcast. Einfach nur, weil man sich auch menschlich irgendwie austauscht und mal herausfindet erstmal, kann man sich überhaupt riechen? Also könnte ich den Menschen überhaupt mehr als 3-mal einen Call führen in den nächsten 3 Wochen, ohne dass ich da keine Lust mehr habe, mit dem zu sprechen oder so. Ne? Das ist zum Beispiel eine Sache, wenn man mal unabhängig davon schaut, mal, was man überhaupt verkauft, was für ein Umfeld man ist, was heute komplett mal vergessen wird, weil viele sehen, okay, man kann Automation bauen, okay, ich sollte Automation nutzen, aber sie vergessen eigentlich die komplett menschliche Komponente des Verkaufens, dass man sich erstmal verstehen muss.
Das ist absolut.
Das ist ein riesiges Learning gewesen, was ich gemacht habe. Wir haben mit auch vielen Leuten gearbeitet, wo ich mir dann irgendwann gedacht habe, so hör mal zu, nee, wir können nicht weiterarbeiten, weil funktioniert aber philosophisch nicht so, wie wir arbeiten, wie ihr arbeitet. Da wünsche ich euch alles Gute, aber das funktioniert aber nicht. Das heißt, da haben wir für uns so herausgefunden, okay, beim Podcast zum Beispiel können wir mega gut herausfinden, ist es eigentlich eine Person, mit der ich mir vielleicht was vorstellen könnte. Und darüber hat sich dann in der Zukunft immer wieder was ergeben, wo die Leute dann inbound-mäßig dann auf uns dann zukamen, so, hey, hör mal zu, da im Podcast, das war voll cool, was du da erwähnt hast, hier und da kannst du auch mal erläutern, was ihr da gemacht habt. Oder ich habe hier oder da in der Podcast-Episode gehört, wie du dem und dem einen Tipp gegeben hast, zu dem und dem Case, könnte man das bei uns auch nutzen, ne? Und das ist praktisch, wir haben versucht, einfach diese Konferenzen einfach mal auf eine digitale Ebene zu heben, wo man trotzdem aber immer noch die menschliche Komponente beibehält. Das finde ich einfach essentiell, egal was für eine Technologie man heute nutzen kann. Und wir arbeiten jeden Tag mit Automation, bauen jeden Tag Automation, aber ich halte nicht so viel von Automation im Sales-Bereich zum Beispiel.
Ja, naja, lustigerweise, ich hatte mit einem Kollegen Valentin gesprochen vor einiger Zeit und wir sind auf dieses Thema gekommen, weil ich glaube, dass sie das auch macht. Das ist dieses, Mautic als Sales Automation Tool. Ja. Das war für mich zum Beispiel ein totaler Eye-Opener, weil ich schon so das Gefühl habe, ich weiß, was in der Open-Source-Szene so läuft oder was es da so gibt. Wenngleich das natürlich auch wieder ein Riesenfeld ist und ich bin in meiner Nische. Und das war so ein Tool, das hatte ich vor, unabhängig von Valentin, vor ein paar Wochen irgendwo gesehen, lustigerweise, weil ich mir den Source Code von einer anderen Webseite angeguckt habe. Mhm. Und da war so ein Mautic hier Link drin und dann habe ich mir das angeguckt, aber was ist denn das? Und dass es sowas im Open Source Umfeld gibt, als schon aus meiner Sicht ziemlich schlagfertige Lösung, das war auch ein kompletter Eye-Opener. Da habe ich mir gedacht, wie konnte das über Jahrzehnte an mir vorbeigehen, dass es sowas da gibt und sowas haben wir nicht. Also wir haben keine Sales-Qualifizierung und mit Assets arbeiten und alles, was man Trigger und so. Und das ist Wahnsinn, dieses Tool. Und ich glaube, ihr setzt das auch ein, ne? Oder ihr verwendet das auch.
Ja, wir machen das so, dass wir haben ja mittlerweile eine riesige Community aufgebaut, die wir, also wir machen ja praktisch für unsere Kunden wöchentlich Experimente, sei es zum Beispiel im Marketing- oder Produktbereich. Ich habe ja gesagt, ich mag es jetzt nicht, über eine Automation kalt jemanden einfach anzuschreiben und zu sagen, hey, ich bin ein Growth Hacker und ich bin mir sicher, dass dir helfen kann. Sondern wenn, dann sind es, das sind immer die Leute, die bei uns erstmal im Podcast waren oder die sich dann den Podcast angehört haben und sich dann irgendwo angemeldet haben bei uns. Und denen schicken wir dann Ergebnisse wöchentlicher Growth Hacks zum Beispiel, die wir umgesetzt haben. Also das sind dann tatsächlich Anleitungen, wie zum Beispiel, du möchtest, deine Conversion Rate in deiner Hero Section zum Beispiel erhöhen. Hey, mit dem dem Kunden haben wir dessen das zum Beispiel umgesetzt. Das war der Case, das ist das Ziel davon gewesen. Das war eine Niete. Oder das war sehr gut. Oder das, weiß ich nicht. Das sind sehr, sehr unterschiedliche E-Mails. Aber das kommt nachgelagert. Und dafür nutzen wir tatsächlich Mautic. Vorher halt ganz normale Softwares auch genutzt, so Active Campaign und was es da noch alles gibt, ne? Mautic kann alles. Ist Open Source. Also wenn man weiß, wie man ein bisschen, wie man das Ganze hostet, etc., dann spart man sich Unmengen an Geld und es ist halt customizable. Ne? Man kann es halt an die eigenen Bedarfe anpassen. Das ist halt echt super.
Also da würde ich mich auch wahnsinnig gerne nochmal mit euch austauschen, wenn das irgendwie mal geht, was ihr damit macht, wie das funktioniert, weil das. Da habe ich auch das Gefühl, ich würde, also mein Gefühl sagt mir, da ist Ultra-Potenzial drin, auch für uns selber. Und es wäre mega spannend, sich das mal genauer anzugucken, das Tool. Also wie gesagt, da war ich total überrascht, weil das ist ja auch eine eigene Community, die haben auch Konferenzen. Also das ist kein Schmalspur-Open-Source-Projekt, aber ich hatte noch nie davon gehört. Und da habe ich richtig Bock drauf, auch da ein bisschen mehr rauszufinden, wie wir das verwenden können.
Ja, nee, das ist echt eine sehr, sehr coole Lösung. Kann ich dir gerne einfach im Anschluss gleich mal ein bisschen was zu zeigen, wie wir das tatsächlich nutzen. Also ich empfehle sowas generell auch so an die Audience, die jetzt gerade zuhört. Also wie gesagt, E-Mail-Marketing, das ist halt sehr, sehr wichtig. Aber das ist extrem wichtig, wenn es darum geht, vor allem um Nurturing. Das heißt, seine Position auch als Brand irgendwie nochmal zu verfestigen, zu stärken, indem man wirklich hochqualitativen Content auch teilt. Ne? Content ist halt sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit. Und Content auch an die richtigen Leute zu teilen. Also was ich da auch oft sehe, ist, es wird Content überall geteilt, auf LinkedIn. Dann beschäftigen sich Leute damit, dass sie jeden Tag Content teilen. Dann lesen das, dann scrollen da zwar viele durch, aber es erreicht nicht wirklich die richtigen Leute. Da ist halt dieses Clustering auch mega interessant. Was wir mit Mautic zum Beispiel da machen, ist, dass wir haben einmal eine Schiene, wo wir die Growth Hacks teilen, und dann haben wir einmal eine Schiene, wo wir Podcasts teilen, und dann haben wir einmal eine Schiene, wo sich Leute eingetragen haben, die wollen beides. Die wollen sowohl die wissen, wer jetzt, was ist die aktuellste Episode, worüber haben wir gesprochen, um zu schauen, ob sie was für sich da nutzen können, weil wir eben versuchen nicht irgendwie über YouTube dir zu sagen, wie du in, weiß nicht, 2 Wochen hier deine 10.000 Euro verdienen kannst, sondern wie du ein Unternehmen halt auch aufbauen kannst, ne? Und dort lernen wir einfach jeden Tag von Unternehmern wie dir zum Beispiel, weil jeder Unternehmer hat seine Learnings gemacht und die teilt er dann halt wirklich, ne? Und ich finde, das birgt halt einen unglaublichen Mehrwert für jeden Unternehmer, der offen ist, einfach für weiteres Wissen. Und da segmentieren wir das und teilen das Wissen, je nachdem, wofür er sich jetzt gerade interessiert. Das machen wir zum Beispiel bei Kunden dann auch, wo wir dann sagen, hey, schau mal eventbasiert, was er tatsächlich nutzt, zum Beispiel innerhalb von einer App oder innerhalb von einem Produkt, und versuch mal, mehr Content in diese Richtung zu pushen, an diese Kundengruppe. Angenommen, wir hatten jetzt gerade ein Gespräch mit einem Kunden, wo wir darüber gesprochen haben, okay, die haben jetzt so eine Garten-App, und manche interessieren sich jetzt für Hochbeete, manche interessieren sich vielleicht, haben vielleicht einen ganzen Acker. Dann schickst du den Leuten, die einen Acker haben, dann auch nur relevanten Content, der sich darauf bezieht, und jemanden, der ein Hochbeet hat, den schickst du dann keinen Content, der sich auf dem Acker bezieht, weil der hat eh keinen Acker. Der hat ein Hochbeet. Ne? Und das ganz einfach auszudrücken. Und für sowas eignet sich Mautic ideal. Also das ist echt, echt cool, weil man nicht limitiert ist durch, weiß nicht, weil man nur Premium hat oder vielleicht nur die Pro-Version. Das ist halt Open Source, ne?
Ja, das, was du sagst, ist absolut wichtig. Das ist auch was, wo ich sage, da können wir als Unternehmen noch deutlich besser werden, weil wir viel zu wenig segmentieren, beispielsweise, was das angeht. Auch Newsletter, das ist ja irgendwie, das wird nicht stimmen, und dir als Marketer wird es wahrscheinlich jetzt sagen, um Gottes Willen, aber das war immer so, das hat man schon so oft totgesagt und sagt, diese Mailerei, und keiner liest seine E-Mails, und das könnte alles vergessen, und es geht nur noch online, und aber irgendwie dann auch nett. Und nach wie vor lesen es die Leute, aber sie lesen es natürlich nur, wenn der Content halt stimmt, ne? Weil ansonsten bist du halt unsubscribed und bist halt weggeschossen. Aber wenn du das gut machst, dann bleiben die Leute durchaus, und wir haben immer noch hohe Conversion Rates auf Newsletter, wo Leute wirklich auch dann bei uns landen, auch was kaufen, weil sie sagen, ja, da ist jetzt nicht zu viel Bobo drin. Nicht, dass jetzt die total gut sind alle und dass wir nicht besser werden können. Aber da ist Content total King. Und Newsletter ist überhaupt nicht tot, aber du musst es wirklich viel besser segmentieren und zielgerichtet halt den Leuten auch zuschicken. Macht natürlich auch Arbeit, ne? Weil dann musst du halt vielleicht 4, 5 verschiedene Versionen bauen, Hochbeet, Acker und noch den Gemüsebauern auch noch erreichen, damit der halt richtig was bekommt. Das macht in der Vorbereitung Arbeit, aber ist natürlich der viel bessere und wertvolle Invest, absolut.
Absolut, kann ich nur unterschreiben. Du, es hat mir riesig Spaß gemacht, dich als Gast heute begrüßen zu dürfen. Ich würde sagen, wir vereinbaren einfach mal in der Zukunft nochmal eine zweite Episode, dann schnacken wir nochmal entspannt über ein paar andere Themen, weil ich glaube, generell Enterprise, wie man die ganze Schiene aufbauen kann, ist ein unglaublich komplexes Gebiet, vor allem das, was du am Anfang gesagt hast, wenn man einen großen Kunden hat und dann muss man halt warten, vielleicht bis man eine Zahlung bekommt von der Stadt. Wie querfinanziert man sich in der Zwischenzeit, wenn man vor allem noch sehr, sehr klein ist? Wie schafft man das dann aufs nächste Level vor allem? Also da spielen so viele Sachen mit ein, was wir auch jeden Tag sehen, wenn wir mit kleinen Startups mal arbeiten oder dann mal mit einem relativ großen Unternehmen, ne, was dafür dann auf andere Prozesse notwendig sind, ne? Ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall in der Zukunft gerne auch nochmal austauschen. Aber bis dahin sage ich auf jeden Fall vielen Dank. Hat mich echt riesig gefreut, Bernd, für deine Zeit heute. Ich muss sagen, Bernd sind sympathisch. Ich hatte letztens einen Bernd drin. Der hat mich auch zum Event eingeladen in Frankfurt vor kurzem. Schöne Grüße an dich. Der hört auch eifrig unsere Episoden. Der wird sich bestimmt jetzt dann grinsen, wenn er das hört. Deshalb vielen Dank an die Zuhörer für eure Zeit. Und wir haben das immer so, dass der Gast das letzte Wort hat. Deshalb, falls du irgendwas zu kommunizieren hast, kannst du es gerne kommunizieren. Sonst vielen Dank meinerseits und ich bin raus. Ciao.
Es war sehr schnelllebig und sehr schön. Die Zeit ist vergangen wie im Flug. Ich würde noch so gern viel erzählen, weil ich einfach gern erzähle, aber es war wunderbar, wie es ist. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke.
This podcast is produced by salespod.io bei Digital Umsetzen.